HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Viele Unternehmen klagen, es gebe nicht genügend Jugendliche, die eine Berufsausbildung anfangen wollen. Im Handwerk beispielsweise fehlen so viele Fachkräfte wie noch nie. Zum Beispiel beim Bäcker oder Metzger, die finden kaum noch Azubis. Der DGB Hessen-Thüringen hat knapp 1600 Auszubildende in Hessen gefragt, wie sie ihre Ausbildung bewerten. Und längst nicht alle verteilen hier gute Noten. HR-Info-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann.
Auf den ersten Blick könnte man denken, so schlecht ist es doch gar nicht. Rund 70% der Befragten im aktuellen Ausbildungsreport des DGB Hessen-Thüringen sind grundsätzlich zufrieden, sagt DGB-Jugendsekretär Gregor Gallner.
Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Wert. Aber wir haben trotzdem in unserer Befragung teilweise gravierende Mängel festgestellt, dass teilweise unter 18-Jährige unter Bedingungen arbeiten müssen, die es gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz verstößt. Das heißt, sie müssen mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten oder dass viele junge Menschen auch Überstunden machen müssen. Wir sehen doch noch einige Baustellen bei der Qualität der Ausbildung in Hessen.
Fast 40% der Azubis in Hessen müssen regelmäßig Überstunden machen. Knapp 10% müssen Dinge erledigen, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben. Etwa den Hof oder die Werkshalle fegen. Wie zufrieden die Azubis sind, hänge aber stark vom jeweiligen Ausbildungsberuf ab. Elektroniker, Verwaltungsfachangestellte, Bankkaufleute oder Mechatroniker sind laut der Studie am zufriedensten. Friseurinnen, Köche und Hotelfachleute dagegen am unzufriedensten.
Es sind Berichte von Menschen in der Gastronomie, die sagen, sie müssen das erste Jahr nur Teller waschen. Natürlich verlieren da junge Menschen schnell die Lust an so einem eigentlich ja ganz tollen Ausbildungsberuf wie Koch oder Köchin. Aber da sind die Bedingungen einfach oftmals so schlecht, dass junge Menschen diesen Beruf nicht mehr ergreifen wollen.
Der DGB Hessen-Thüringen beklagt, dass die Missstände und die Unzufriedenheit mit der Ausbildung in den letzten Jahren nicht abgenommen hätten. Und das, obwohl viele Betriebe händeringend Nachwuchs suchten. Ein anderer Kritikpunkt: Viele Jugendliche fühlten sich alleine gelassen bei der Berufswahl, wie etwa die alleinerziehende Mutter Vanessa.
Also ich mache eine Teilzeitausbildung, weil ich natürlich auch noch für meine Kinder da sein muss, selbstverständlich, weil Vollzeit könnte ich mit den Kindern zusammen nicht managen. Also ich habe mich tatsächlich im Internet belesen, also mir war halt relativ schnell klar, als meine Tochter ein Jahr alt wurde, okay, ich möchte auf jeden Fall was machen. Ja, dann bin ich halt auf die Teilzeitausbildung gestoßen.
Viele schafften es gerade in solchen Situationen aber nicht, selbst aktiv zu werden, nach Möglichkeiten für eine Ausbildung zu suchen. Und der DGB Hessen-Thüringen kritisiert, dass trotz Fachkräftemangels noch immer viele Jugendliche keine Ausbildungsplätze fänden. Und dass rund 20% der Hessen bis zum Alter von 34 gar keine Berufsausbildung hätten. Problem erkannt. Genau deshalb hat zum Beispiel die Arbeitsagentur Frankfurt ein neues Team zusammengestellt, erzählt dessen Leiterin Nicole Rühlmann.
Also wir kümmern uns vor allem um junge Erwachsene, die so ein bisschen durchs Raster gefallen sind. Ne? Also die wir weder an der Schule antreffen, weil sie nicht mehr zur Schule gehen, die keine Ausbildung machen. Die versuchen wir ganz gezielt irgendwo aufzufinden und anzusprechen. Und wir wollen auch auf die wirklich gezielt auch auf die Straße gehen und einfach sagen, ganz unproblematisch, kommt zu und wir können beraten.
Das ist schon mal ein guter Ansatz. Wichtig ist einfach, dass keiner zurückgelassen wird und dass alle, egal auch ob sie einen Schulabschluss haben oder nicht, dass alle ein Angebot kriegen für eine Ausbildung.
Sagt Renate Sternatz, stellvertretende Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, und ergänzt, unter anderem die Berufsorientierung in den Schulen müsse besser werden.
HR-Info-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann hat für uns berichtet. Etwas überraschend hat die Verwaltung des Hessischen Landtags den Abschlussbericht des Lübcke-Untersuchungsausschusses schon diese Woche ins Internet gestellt. Der Bericht war eigentlich nächste Woche im Landtag erwartet worden. Deshalb weiß man schon jetzt, ob oder was der Ausschuss auf die wohl spannendste Frage geantwortet hat. Hätte der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke 2019 verhindert werden können, wenn die hessischen Sicherheitsbehörden besser gearbeitet hätten? Mein Kollege Matthias Dächer hat mit Nicolas Buschlüter, unserem Korrespondenten in Wiesbaden, ein Gespräch darüber geführt und ihn zunächst gefragt, wie fällt denn nun die Antwort auf diese Frage aus?
Die Antwort ist leider sehr unbefriedigend. Für viele Beobachter des Ausschusses, im Bericht von der CDU und den Grünen verfasst, heißt es nämlich, diese Frage kann nicht auf einer faktenbasierten Art und Weise beantwortet werden. Und auch in den abweichenden Voten, also den abweichenden Berichten von SPD und FDP, steht was Ähnliches. Auch da steht, diese Frage kann nur hypothetisch beantwortet werden. Und der Grund für diese Zurückhaltung bei ganz vielen Fraktionen hier im Landtag ist einfach, dass es keine klare Kausalkette aus ihrer Sicht gegeben hat, die zum Mord geführt haben könnte. Also man könne nicht sagen, wenn die Polizei oder der Verfassungsschutz da an einer Stelle schärfer eingegriffen hätte, dann wäre dieser Mord an Walter Lübcke nicht passiert. Allerdings ist auch die kategorische Feststellung der CDU-Fraktion, die sie im Vorfeld oft geäußert hat, nämlich der Mord an Lübcke war nicht zu verhindern. Auch der hat es nicht in den Abschlussbericht geschafft, wohl weil die Grünen sich da mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben.
Also ich habe jetzt verstanden, in dem Punkt waren sich am Ende alle einig, wenn auch zähneknirschend. Aber gab es dann auch Punkte, wo man sich nicht einigen konnte?
Ja, zum Beispiel bei der Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung für die Fehler bei der Polizei und beim Verfassungsschutz im Vorfeld des Mordes? Da sagt die SPD zum Beispiel ganz klar, die politische Verantwortung tragen die CDU-Innenminister der letzten 24 Jahre, also der Zeit, in der sie in Regierungsverantwortung war und ist. Die hätten sich um die Reformen bei den Sicherheitsbehörden hier in Hessen kümmern müssen. Dann wäre vielleicht auch die Überwachung vom Lübcke-Mörder Stefan Ernst im Vorfeld des Mordes nicht eingestellt worden. CDU und Grüne sprechen zwar auch von fehlerhaften Entscheidungen bei den Sicherheitsbehörden, aber verantwortlich für diese Fehler wird da keiner gemacht.
Jetzt wird ja am 8. Oktober in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Könnte es an den Wahlen liegen, dass es eben keinen gemeinsamen Abschlussbericht gibt?
Ja, ganz eindeutig finde ich. An vielen Stellen sind ja die verschiedenen Fraktionen eigentlich gar nicht so weit auseinander. Aber gerade bei der politischen Verantwortung eben nicht. Und deshalb wird da in dieser Hinsicht noch einmal kräftig ausgeteilt. Und die Grünen werfen der SPD da auch wiederholte Polemik vor. Die SPD sagt ihrerseits, naja, CDU und Grüne hätten den Abschlussbericht schon lange selbst vorbereitet, schon vor Monaten, ohne die Opposition mit einzubeziehen. Also in diesem Fall findet zu einem Teil vorgezogenes Wahlkampfgetöse statt.
Sagt Reporter Nicolas Buschlüter aus Wiesbaden im Gespräch mit Matthias Decher zum Abschlussbericht des Lübcke-Untersuchungsausschusses. Wir merken es alle, die Sommer werden heißer und immer trockener. Und das stellt uns vor Herausforderungen, natürlich auch bei uns in Hessen. Deshalb hat die Landesregierung dafür einen Zukunftsplan Wasser erstellt. Hier steht drin, was es an Grundwasservorräten gibt und wie wir damit umgehen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke über den Wasserplan der Landesregierung und die Kritik daran.
Wichtigstes Ziel des sogenannten Zukunftsplan Wasser ist es, die vorhandenen Ressourcen zu schützen und die langfristige Versorgung der Hessinnen und Hessen mit Wasser zu sichern. Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, denn auch das steht im Zukunftsplan Wasser. Seit 2003 gab es keine Jahre mehr in Hessen mit besonders viel Regen. Und auch die jährliche Grundwasserneubildung ist seitdem meist unterdurchschnittlich. Für Jörg Nitsch vom BUND Hessen ist der Zukunftsplan Wasser erstmal eine gute Sache. Allerdings müsse er auch umgesetzt werden.
Immer neue Gutachten, immer neue Pläne und wenig Umsetzung, das passt für uns nicht ganz zusammen.
Die Politik müsse aber auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, sagt Nitsch. Deshalb fordert der BUND schon lange,
dass in Hessen genau wie in 13 anderen Bundesländern auch eine sogenannte Grundwasserabgabe erhoben wird, mit der man eine kleine Lenkungsfunktion erreicht, aber mit deren Erträgen man dann die notwendigen Maßnahmen auch finanziell unterstützen kann.
Grundwasserabgabe oder auch Wassercent ist eine Gebühr auf die Entnahme von Wasser. Wer also durch einen Brunnen im Garten Grundwasser aus dem Boden holt, müsste demnach einen bestimmten Betrag zahlen. Er würde aber auch für die Industrie gelten. Eine ähnliche Abgabe gab es in Hessen bereits, die wurde 2003 von der damaligen CDU-geführten Regierung aber abgeschafft. Aktuell lässt das hessische Umweltministerium in einer Studie einen Wassercent für Hessen prüfen. Auch das ist im Wasserplan der Landesregierung festgehalten. Ergebnisse der Studie erwartet Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen im Herbst. Der Wassercent würde dann Thema der nächsten Koalitionsverhandlungen, sagt Hinz.
Wenn Sie mich als Umweltministerin fragen, ich halte viel vom Wassercent. Aber um alle zu überzeugen, dass Wassercent wirklich was Sinnvolles ist, muss man ja genau schauen, wie erhebt man ihn, wie geht es verfassungsrechtlich und wofür setzt man ihn zweckgebunden ein, weil es nützt nichts, wenn Priska Hinz es gut findet. Man muss Menschen und man muss auch Koalitionspartner überzeugen.
Heißt ganz konkret, die Grünen würden gerne, aber der Koalitionspartner CDU spielt da nicht mit. Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Elisabeth Kula, fällt daher ein sehr deutliches Urteil zum Wasserplan der Landesregierung und zur grünen Umweltministerin Hinz.
Ja, ich habe das Gefühl, dieser Zukunftsplan Wasser, da steht viel Schönes drin. Also nach außen kann sie das präsentieren und kann sagen, wir haben doch einen Plan. Aber die kurze Leine der CDU kommt dann zum Vorschein, wenn es dann ums Eingemachte geht, nämlich ums Geld. Da würden wir schon uns deutlich mehr wünschen, dass dieser Zukunftsplan Wasser dann auch unterfüttert wird. Bisher ist das leider nur schöne Schau.
Was allen Beteiligten klar ist, Hessen muss sich rüsten für noch trockenere Sommer und einen noch verantwortungsvolleren Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser finden.
Wie zukünftig mit Wasser umgehen, damit beschäftigt sich auch die hessische Landesregierung. Ariane Focke hat uns über den Zukunftsplan Wasser informiert. Etwa jeder Zehnte, der sich mit Corona infiziert hat, hat auch danach noch mit Spätfolgen zu kämpfen. Long-Covid heißt diese Krankheit. Und dagegen möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt mehr unternehmen. Er hat angekündigt, dass ab 2024 zusätzlich 41 Millionen Euro für die Forschung bereitgestellt werden. Außerdem soll es einen runden Tisch geben. Aber was sagen Betroffene zu Lauterbachs Plan? Unser Reporter Marc Klug hat mit hessischen Betroffenen gesprochen.
Nadine Scheu ist alleinerziehend. Ihr Sohn ist 6 Jahre alt, ihre Tochter 16. Die 46-Jährige aus Lützelinden hat seit jetzt schon 3 Jahren mit Long-Covid zu kämpfen. Asthma, Erschöpfung, Schüttelfrost, Konzentrationsprobleme. Diese Symptome treten seitdem immer wieder in Schüben auf. Ihr Hauptproblem ist,
dass es nicht anerkannt wird von vielen, also dass viele das noch belächeln und sagen, ach, das kriegt man auch durch eine Grippe. Aber ich habe es halt eben durch Corona gekriegt. Mein Alltag sieht ganz anders aus. Ich bin manchmal überfordert mit meinen Kindern, ich bin manchmal überfordert mit meiner Hausarbeit. Und 2 Tage später habe ich dann das Problem, dass ich da liege und einen Rückfall habe.
Früher hat sie als Fachangestellte im Notariat gearbeitet. Jetzt aber ist sie arbeitslos und kommt mit Kinder- und Bürgergeld gerade so über die Runden. Die 46-Jährige versucht aktuell, Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Sie fühlt sich mit der Bürokratie aber alleingelassen.
Das ist ja für mich keine Heilung, wenn ich mir ständig Gedanken machen muss, ich bin alleinerziehend, wie geht's denn morgen weiter? Und es gibt so wenig Anlaufstellen, wo wirklich jemand sitzt und hat Ahnung.
Genau darüber wünschen sich die meisten Betroffenen mehr Informationen. Hier will das Gesundheitsministerium mit einer Webseite helfen. Seit kurzem ist die Seite www.bmg-longcovid.de im Internet verfügbar. Hier stehen Empfehlungen zur Therapie und Hinweise auf spezialisierte Ärztinnen und Ärzte. Claudia Ellert findet die angekündigten Maßnahmen gut. Die Fachärztin für Chirurgie in Wetzlar leidet seit mehr als 2 Jahren unter Long-Covid. Aber sie arbeitet mittlerweile wieder als Ärztin, so viel es die Krankheit eben zulässt. Vor allem freut sie sich, dass nun mehr Geld in die Erforschung von Long-Covid fließen soll.
Man muss Grundlagenforschung oder Forschung an sich und Versorgung und deren Finanzierung zusammensehen. Und es hilft nicht, wenn man jetzt Unmengen an Geld ins System pumpt, das machen wir permanent, das aber bei den Betroffenen nicht ankommt. Die 40 Millionen sind ein Start und es wird dann auch weiter finanziert werden.
Sie ist sich sicher.
Damit wird sich in der öffentlichen Wahrnehmung zu dem Thema ein Stück weit was ändern, dass Betroffene sich weniger rechtfertigen müssen, wo Angebote geschaffen werden, wo öffentlich wahrnehmbar finanziert wird, ändert sich eine Wahrnehmung zu einem Krankheitsbild, kriegt es eine Ernsthaftigkeit und das Eis wird dünner, Long-Covid als körperliche Erkrankung noch in Frage zu stellen.
Die Politik möchte Menschen mit Long-Covid besser helfen. Unser Reporter Marc Klug hat darüber mit hessischen Betroffenen gesprochen. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.